Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Der erfreuliche Jahresstart im Kryptosektor konnte sich auch in dieser Woche weiter fortsetzen. Die Skepsis unter den Marktteilnehmern ist damit zwar noch nicht aufgelöst, aber zumindest hat sich die Stimmung weiter gebessert. Weniger erfreulich dürften da hingegen die neuen Absichten der Europäischen Union sein, eine EU-weite Kryptosteuer einzuführen. Wie wahrscheinlich das Szenario ist und welche Gefahren davon für Kryptoanleger ausgehen, werden wir unter anderem in dieser Ausgabe genauer erläutern. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber im BTC Echo Podcast Studio sitzt mein Kollege Giacomo Mayhofer. Ja, Giacomo, traust du eigentlich der aktuellen Erholung am Kryptomarkt da über den Weg oder glaubst du, dass wir zeitnah wieder im gewohnten Krisen- und Bärenmarkt landen?
Ja, wenn wie heute eine Blockchain wie Aptos 50% macht, dann glaube ich, sind wir im Bullenmarkt. Der ist eröffnet. Nee, keine Ahnung. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 26. Januar um 15 Uhr. Und über diese Themen sprechen wir heute. Starten tun wir mit dem NFT-Fehlstart von Porsche. Als zweites Thema haben wir dann die Schieflage bei amerikanischen Kryptobanken und versuchen zu erörtern, wie gefährlich die Situation ist. Als drittes erwartet uns die Cardano-Blockchain, bei der es Aussetzer gab. Da schauen wir, was genauer dahinter gesteckt hat. Und zu guter Letzt kommen wir dann auf die Kryptosteuern in der EU zu sprechen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Ja, dann lass uns mal reinstarten mit den Porsche-NFTs, die diese Woche ja intensiv auch in den sozialen Medien und überall diskutiert wurden. Was ist da genau passiert, Giacomo?
Genau, Porsche ist mit 180 PS ins Web 3 gestartet und nach ungefähr 100 Metern gegen eine Wand gefahren, und zwar die Crypto-Twitter-Community. Die haben eine eigene NFT-Collection gelauncht, die einfach ein bisschen absurd ist. Man kann es nicht anders sagen. Also man fragt sich, wie genau das Meeting dafür aussah und wer die beraten hat. 7500 Porsche 911 Carreras sollten gemintet werden in dieser Aktion. Für umgerechnet 0,911 Ethereum, das steht für den 911 Carrera, ist aber leider ein Betrag von über $1,000, also schon mal ziemlich viel Geld für ein NFT. Und ja, wenn man sich das NFT auf OpenSea anschaut oder die Kollektion, sieht man, dass das einfach nur immer dasselbe Auto ist, von vorne fotografiert, 7500 Mal mit verschiedenen, also der eine heißt 1234, der andere heißt 12345, der andere, ne? Also es, man fragt sich so, okay. Und besonders gut ist es nicht angekommen. Das war schon so ein bisschen der Witz der Woche in der NFT-Szene, weil gar nicht die 7500 Porsches gemintet wurden, sondern nur 25%. Porsche hat dann gesagt, okay, wir hören euch, wir belassen es jetzt bei diesen 25%. Und ja, tatsächlich diejenigen, die gemintet haben, haben jetzt ein gutes Plus gemacht, weil heute, Stand heute, der Porsche NFT für über 2 Ethereum, zwischen 2 und 3 Ethereum über die Ladentheke geht. Das sind fast 5000 Euro. Hat aber dann trotzdem immer noch keine Utility. Also es ist einfach nur dieses Bild vom Porsche für einen Betrag, für den man sich auch einen gebrauchten Wagen kaufen kann. Also es ist wirklich sehr fragwürdig. Und auf Twitter war da natürlich, wurden schnell die Memes gezückt. Eines meiner Lieblingsmemes war ein Video von einer Frau, 10 Sekunden, die vor einer feiernden Menge steht mit einer Konfettikanone und 10 Sekunden lang sozusagen Hype aufbaut und dann losschießt und das ganze Konfetti fliegt ihr ins Gesicht. Und die Caption darunter ist: Traditionsunternehmen beim Vorstoß ins Web 3. Eine andere Parodie war der Porsche 911, also pur wie arm. Ein armes Auto, was viral geht, hat zeitweise dicht auf den Fersen vom Porsche NFT gewesen, der auf Platz 1 war. Der Porsche war in den Top 10 und wurde auch zu Hochzeiten für über 2,5 Ethereum verkauft, also rund bis zu 5.000 Euro. Und damit wollte man auch einfach zeigen, ja, es ist einfach Bullshit. Wir können auch einfach ein NFT machen und das für viel Geld verkaufen. Vom Stil her hat man sich auch an den Porsche angelehnt. Einfach immer dasselbe Auto, weiße Auto von vorne abgelichtet. Richtig schlechter Comic-Stil. Und das ist dann durch die sozialen Medien gegangen, um Porsche so ein bisschen zu verarschen. Man sollte dabei nicht vergessen, es gibt auch gute NFT-Launches von Traditionsfirmen. Ich greife jetzt hier einfach mal Starbucks aus, die letztes Jahr ihr Beta-Odyssey-Programm gestartet haben, zusammen mit Polygon, und auch so ein bisschen zeigen, man kann das auch sinnvoll machen. Also es ist sozusagen eine Plattform für Beta-Tester, in denen man so Stamps bekommt, wenn man Minispiele und Quizze absolviert, und es gibt auch besonders seltene Stamps, die man bekommen kann, und dort kann man dann auch über Starbucks und Kaffee lernen, und es gibt auch eigene Events zu gewinnen, zum Beispiel einen Workshop, wie man Kaffee Martini macht, oder auch Trips nach Costa Rica. Also hier hat das NFT-Programm tatsächlich Real-Life-Value im Gegensatz zu was auch immer Porsche sich dabei gedacht hat. Das ist sozusagen diese Woche passiert.
Ja, und ich meine, das zeigt wieder ganz gut, es ist einfach vorbei. Du kannst nicht, egal wenn du so einen tollen Namen hast wie Porsche, und Porsche ist eins der tollsten Marken, irgendwie sozusagen für viele zumindest, das steht für Luxus, und aber am Ende des Tages ist es auch gescheitert, weil es nur ein Bild war. Einfach dieses blöde JPEG-Foto. Und ich glaube, das muss einfach jedem Unternehmen klar sein. Man muss sich Utilities überlegen, muss überlegen, welchen Nutzen hat der Käufer dieses NFTs? Was bekommt der? Zugang zu Communities zum Beispiel, also irgendwelchen geschlossenen Gruppen. Sind es Rabatte oder Vergünstigungen zum Beispiel für die eigenen Produkte, andere Merchandise-Sachen und so weiter und so fort. Also es gibt da genug Möglichkeiten, echt einen Mehrwert zu bieten. Und dann ist es, glaube ich, auch sinnvoll, eben als großes Unternehmen damit zu arbeiten, aber eben nicht einfach nur ein Foto nehmen und dann auch in einer so hohen Stückzahl. Ich fand es auch ein bisschen viel. Man hätte vielleicht eher 911 vielleicht auch nur nehmen sollen. Das wäre dann auch passend dann zum Porsche eben auch an Bilder eine Menge, wenn nicht über 7.000 waren ja geplant. Und das finde ich ist einfach auch, das ist Knappheit ist wichtig. Das ist das Prinzip und nicht Quantität an der Stelle. Also ja, man sollte sich da ein Beispiel dran nehmen, aber ich hoffe, Sie haben daraus gelernt und werden es in Zukunft besser machen.
Mhm. Ja, und wie ich höre, könnten wir bald oder zumindest Personen in den USA Probleme haben, noch Krypto zu kaufen mit Fiat-Geld, weil die Banken in Schieflage geraten sind. Kannst du erzählen, was da los ist?
Ja, das wäre jetzt ein Extremszenario. Wir hoffen mal nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt.
Kommen wir sofort mit dem Extremszenario.
Genau, man ist auf jeden Fall erstmal wach. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, die Kryptobanken, damit meine ich die Bankinstitute, die eben auch bereit sind, Kunden anzunehmen aus dem Web3-Bereich, also Kryptobörsen wie Coinbase, Binance und ehemals eben auch FTX. Davon gibt es nicht viele, weil das nur ganz wenige Banken machen wollen in den USA. Und die es gibt, die sind jetzt eben ja in Schieflage geraten, denen geht es gar nicht gut. Und da sind es vor allem die zwei prominenten Silvergate Capital und Signature Bank hier zu nennen. Und die haben eben schon ja stark gelitten unter den Verwerfungen am Kryptomarkt. Also es gab fast einen Bankrun, kann man sagen, bei Silvergate. Also die hatten einst mal 14,3 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen. Und nun ja, davon sind jetzt abgeflossen über 8,1 Milliarden, also mehr als die Hälfte. Und das belastet die Bank natürlich, aber auch die Bonität der eigenen Kunden. Denn die Kryptokunden selbst haben natürlich auch Schwierigkeiten, ihre Verbindlichkeiten zum Beispiel vielleicht zu bezahlen. Also auch das drückt natürlich auf das Ergebnis der Bank, dass das tiefrot ist. Und als Konsequenz hat man jetzt auch, oder schon vor ein paar Wochen, 40% der Mitarbeiter entlassen müssen natürlich. Und als wäre das noch alles nicht genug, kommt jetzt auch noch eine Untersuchung im Fall FTX hinzu. Und zwar wirft man da der Silvergate Bank vor, dass sie nicht ausreichende Compliance betrieben hat. Also, dass sie auch nicht genug Meldungen gemacht hat. Also, ihr hätte etwas auffallen müssen sozusagen. Und ob das der Fall ist oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Das sind andauernde Untersuchungen. Aber im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall könnte sogar der Verlust der Banklizenz dann stehen. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Katastrophe, weil eben viele große Kryptodienstleister dort ihr Konto haben. Dort laufen die Fiat-Transaktionen. Denn wir sind ja darauf angewiesen, also ohne Kundengelder annehmen zu können oder auszahlen zu können. Nun ja, dann ist das Geschäftsmodell von den großen Kryptobörsen und anderen Web3-Dienstleistern ziemlich eingeschränkt und sehr, sehr, ja, am Ende dann nahezu. Also eine große Abhängigkeit hier von diesen wenigen Banken. Die andere war ja die Signature Bank. Auch ganz große Mittelabflüsse, also auch schwerer Schaden hier, auch wenn diese etwas weniger jetzt vom Kryptomarkt abhängig ist als Silvergate. Also die hat auch noch mehr anderes Bankgeschäft, sage ich jetzt mal, auch im Immobilienbereich. Nichtsdestotrotz ist das schon heftig. Und deswegen mussten jetzt auch die Einlagensicherungssysteme greifen. Wir kennen das ja auch aus Deutschland, Europa, das gibt es ja überall, dass man eben, um ja die Bankeinlagen zu gewährleisten, um auch Spillover-Effekte zu vermeiden, dass es da eben zu gefährlichen Kettenreaktionen kommt, hat man jetzt diesen beiden Banken über 13 Milliarden an Hilfskrediten gegeben, also konkret die Federal Home Loans Bank. Das ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von 8.100 Banken in den USA und die haben jetzt ihnen diese Gelder bereitgestellt, damit es jetzt nicht gefährlich wird, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist auf der einen Seite zwar gut, auf der anderen Seite aber auch heißt das, dass diese Kryptobanken jetzt strengere Auflagen bekommen, also eine Art Knechtschaft, könnte man auch sagen. Denn es ist ja vergleichbar so ein bisschen wie mit Ländern, Nationen, die auch finanzielle Probleme haben und dann den Internationalen Währungsfonds fragen, könnt ihr mir Hilfskredite geben? Ja, man kriegt die Gelder dann vielleicht, nur muss dann Auflagen erfüllen, Reformen durchführen und darf nicht mehr alles frei entscheiden. Und ich glaube, dass vor allem natürlich diese Kryptoaffinität, dass die stark drunter zu leiden hat, denn nun ja, viele Banken finden das nicht gut, Behörden sowieso nicht. Wir haben erst kürzlich dazu auch ein Statement gehabt vom US-Finanzministerium, von der US-Notenbank, die gemeint hat, wir müssen jegliche systemischen Risiken vermeiden. Also wirklich eher klein halten, isolieren den Kryptosektor. Das ist der auch schon. Also deswegen ist die Gefahr für den traditionellen Finanzsektor eher sehr, sehr klein, weil die Dienstleister eben doch sehr stark unter sich bleiben. Und ja, die Signature Bank, die hat auch schon Konsequenzen rausgezogen und angekündigt, dass sie ihr Crypto-Exposure auf unter 15% in der Bilanz reduzieren möchte. Und eine erste Maßnahme ist zum Beispiel, dass, das betrifft jetzt Binance-Kunden, ab dem 1. Februar, dass nur Transaktionen über 100.000 US-Dollar abgewickelt werden, also über die Fiat-Gateway sozusagen, über SWIFT und darunter nicht mehr, weil man es eben reduzieren möchte, das Geschäft. Also das sind erste Maßnahmen. Die Frage ist natürlich immer, okay, was sind jetzt so die möglichen Extremszenarien? Und nun ja, im allerschlimmsten Fall gehen keine Fiat-Zahlungen mehr. Entweder weil man die Banklizenz verliert, weil man nicht gerettet wird sozusagen, also ökonomische Schieflage, oder drittens, weil die Regulatorik so einschnürend ist, dass ein normales Geschäft, wie wir es kennen, kaum noch möglich ist. Damit aber rechne ich nicht. Das ist ein Extremszenario, auch wenn es gerade ein Klumpenrisiko ist, was wir mit diesen wenigen an Bankanbietern haben, sehe ich das Risiko nicht. Denn selbst der Staat hat kein Interesse, es jetzt komplett sozusagen den Stecker zu ziehen. Die wollen es kontrollieren, die wollen die Zügel enger ziehen. Ja, total, klar, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Und das passiert auch gerade, das sehen wir hier dran. Aber es wird nicht der Stecker gezogen. Und zumal das Geschäft ja auch attraktiv ist. Man möchte auch Steuereinnahmen haben. Auch andere Banken schauen sich das ja an. Und da wird mit Sicherheit die eine oder andere Bank auch sagen, okay, wenn jetzt eine Silvergate oder so vielleicht nicht mehr ist, dann mache ich das, weil die Marge, das Geld will ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Also insgesamt bin ich da eher optimistisch gestimmt, gerade wenn jetzt Kryptowährung ein besseres Image bekommen, es wieder salonfähiger wird, dass noch immer mehr Banken in den USA auch hier als Dienstleister für die Kryptobranche fungieren. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir von einem Problem zum anderen. Diesmal betrifft es nicht Unternehmen im klassischen Sinne, sondern ein Blockchain-Protokoll, konkret Cardano, denn da gab es Aussetzer, Giacomo.
Ja, das ist im Vergleich zu dem, was bei den Banken abgeht, nur eine Kleinigkeit. Generell kann man eigentlich sagen, dass das überhaupt eine News war über die Woche, zeigt, wie stabil und sicher das Cardano-Netzwerk ist. Es ist nämlich am Samstag, letzten Samstag, teilweise, Betonung auf teilweise, ausgefallen für einige Minuten. Das heißt, 50% der Knotenpunkte waren auf einmal offline für mehrere Minuten. Keiner weiß bis heute, warum. Alle rätseln auf Twitter so, was ist passiert. Es war auch kein Neustart der Blockchain notwendig. Und da es nur 50% betraf, lief das Netzwerk weiter. Bisschen langsamer als gewohnt. Aber es wurden keine Transaktionen sind verloren gegangen, es wurden keine Blöcke abgeworfen, kein Geld ist verschwunden und das Netzwerk ist auch nicht zum Stillstand gekommen. Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, hat sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, das steht auch vielleicht ein bisschen für seine Ratlosigkeit, dass es sich hier nur um eine Verkettung von gleichzeitigen und sehr unwahrscheinlichen Ereignissen handeln kann. Mittlerweile weiß man wohl, wo der Bug, also der Fehler, entstanden ist, aber immer noch nicht genau, was passiert ist. Und ja, die Diskussion darum dreht sich jetzt gerade so ein bisschen. Eigentlich ist es eher positive PR für Cardano, weil schauen wir mal auf Solana, eine andere Top 10 Blockchain, die ist letztes Jahr 14 Mal ausgefallen und zwar komplett, nicht teilweise, sondern komplett down, keine Transaktion mehr, riesiges Chaos, Leute haben Geld verloren, das ging teilweise über mehrere Stunden, einmal auch oder mindestens einmal auch über den ganzen Tag und Cardano ist für 5 Minuten ausgefallen oder so und hat sich von selbst regeneriert und die Entwickler haben auch gesagt, genau für diesen Fall haben wir auch Vorkehrungen getroffen und die haben funktioniert und ja, das Gespräch ist jetzt so ein bisschen in die Richtung gegangen. Eigentlich zeigt das jetzt nur wieder, wie wichtig es ist, dass man ein wirklich dezentrales Netzwerk mit vielen Knotenpunkten hat, die nicht voneinander abhängig sind. Weil wenn der eine Teil sozusagen Scheiße baut oder einen Fehler hat oder gehackt wird, dann läuft der andere Teil immer noch weiter.
Gut zu hören, finde ich. Oder es ist ja gerade eben auch der Punkt, es passiert nichts, man braucht keine Panik haben. Ist zwar doof, wenn keine Transaktionen stattfinden im Zweifel, aber die Angst, dass da was passiert, ist ja nicht da. Es wird einfach gestoppt und dann geht es wieder ein paar Minuten später weiter. Also ich glaube, da sind wir auch schon andere Sachen gewohnt aus der nicht dezentralen Welt, also auch Google, Amazon und so weiter und so fort. Auch die Server fallen ja mal aus. Und daher brauchen wir uns da, glaube ich, keinen Vorwurf machen in der Blockchain-Szene.
Ja, ein Gerücht ist, dass es tatsächlich Nodes waren, die über Amazon Web Services liefern. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Kann also sein, dass Amazon schuld ist. Wär ein lustiger Twist. Ja, genau. Und von Cardano, einem weltweiten Netzwerk, kommen wir jetzt in die EU. Die hat nämlich gebrainstormt scheinbar und ist auf einige ganz tolle Ideen gekommen, was Krypto angeht, mal wieder. Was genau wollen die?
Genau. Ja, die EU braucht da Geld natürlich. Das ist immer knapp und die Kosten, die steigen. Und da hat man mal überlegt, in einem Entwurf aus dem Europaparlament, also wirklich Ideenbasis, ist jetzt kein Beschluss, der jetzt irgendwie reinkommt, sondern man hat halt offen sozusagen niedergeschrieben, welche Ideen man hat. Da kam natürlich auch Kryptowährung drin vor, die man ja besteuern könnte, EU-einheitlich. Denn aktuell ist es ja eine Sache für jede Nation, hat ihre eigene Steuerregelung. Das ist ja auch komplett unterschiedlich wirklich in der EU. Und das ist so die Idee, die man äußert, eben ja auf Kryptotransaktionen EU-weite Steuern einzuführen. Und natürlich an sich gegen einheitliche Standards ist ja auch erstmal nichts zu sagen. Ich persönlich sehe allerdings die Gefahr, falls das überhaupt dazu kommen sollte, wir wissen ja überhaupt nicht, ob diese EU-Steuern dann eintreten sollten bei Krypto, aber dass die Steuerlast am Ende höher ausfallen wird, als sie es aktuell ist. Denn das Interesse ist ja nicht unbedingt, Bürokratie zu minimieren, sondern die Steuereinnahmen zu erhöhen. Und das heißt, ich muss im Durchschnitt insgesamt die Steuern erhöhen. Und das ist gerade, glaube ich, für Deutschland nicht optimal. Wir haben zwar eine sehr hohe Steuer, wenn wir unterjährig veräußern Kryptowährungen, dann ist ja der Einkommensteuersatz fertig und der ist bei den allermeisten ja, Arbeitnehmern doch höher als eben die Kapitalertragssteuer beispielsweise, wie sie bei Aktien erhoben wird. Dafür aber, und das ist sehr attraktiv, muss man sagen, ist ja nach einem Jahr Haltefrist eben die Veräußerung von Kryptowährungen steuerfrei. Und das ist schon etwas, was ich hier sehr in Gefahr sehe, dass wenn man eben EU-Standards schafft, dass dann diese Haltefrist wegfällt, ein großer Steuervorteil für Kryptowährungen, was uns natürlich dann auch wieder etwas schwächt von der Attraktivität her für die Kryptowährungen. Denn ich glaube nicht, dass man, wie gesagt, sagt, okay, jetzt gucken wir uns die niedrigsten Steuern an und die werden jetzt EU-weiter Standard, sondern man guckt eher nach oben, orientiert man sich wahrscheinlich und die werden dann eher die Standards setzen. Und ebenfalls problematisch hierbei ist, dass es ja nicht nur um Trading geht, also um die Spekulation, sondern Kryptotransaktionen können ja vielfältigen Ursprung haben, auch Motivation haben. Das ist nicht immer nur Investment oder Spekulation, wenn ich ein NFT minte zum Beispiel oder so. Das heißt, auch alles Mögliche oder Web3-Anwendungen könnten dann eben auch einer Besteuerung unterliegen. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und ebenfalls, und das stört mich besonders, ist der Gedanke, dass man unterschiedliche Steuern macht für unterschiedliche Kryptowährungen. Mhm. Ganz klar natürlich, hier wissen wir schon von der EU-Kommission auch der Gedanke, Effizienzklassen zu machen bei Kryptowährungen, also gute Kryptowährungen, böse Kryptowährungen, je nachdem wie der Stromverbrauch ist, sprich Bitcoin, böse, weil Proof of Work, Ethereum Proof of Stake, gut. Und das wird eben auch eingebracht oder angedacht, dass man dann entsprechend wahrscheinlich Bitcoin höher besteuert, also so ein bisschen wie eine Tabaksteuer, dass man eben den Konsum lenkt, in dem Fall nicht den Konsum, sondern die Investition so ein bisschen steuerlich dann auch lenken kann. Das finde ich eben nicht so gut, wenn sich hier eben dann staatliche Stellen da so einmischen eben in den Markt. Und aber ob es dazu kommt, das ist fraglich. Es sind wie gesagt nur Ideen. Ich hoffe eher nicht, weil ich glaube, dass es ein Nachteil sein wird. Und aber da müssen wir auf jeden Fall abwarten, die Augen offen halten auf jeden Fall und dann reagieren im Zweifel. Ich weiß nicht, Giacomo, wie wahrscheinlich siehst du denn, dass die EU das jetzt macht oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, das klingt, als würden sich Porsche und die EU einen Berater teilen, wenn es um Krypto geht. Sehr unausgereift, nach viel Bürokratie. Der Vorteil ist natürlich immer, wenn die EU was macht, dauert das sehr lange. Selbst wenn sie es machen würde, würde das wahrscheinlich erst in
fünf Jahren
eine Rolle spielen. Ja, Bitcoin besonders hart zu besteuern, klingt auch nach einer super Idee. Ich glaube einfach mal, dass sie es am Ende nicht machen werden. Ich hoffe das. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben andere Probleme und es wäre so ein großer Backlash, wenn die EU das wirklich durchführt.
Ja. Und man darf nicht vergessen, die Staaten gehen das ja auch oft nur ungern aus der Hand. Also es ist ja erstmal eine nationale Hoheit hier, welche Steuern man erhebt. Und das natürlich schon immer dieses Delegieren dann auf die supranationale Ebene ist, tut man sich mit schwer eben dann auch. Und daher glaube ich, wird es da auch viele Gegenreaktionen geben im Zweifel, wenn das angedacht wird. Aber natürlich klar, alle schauen, wo kriegen wir mehr Geld her, ob es vielleicht auch irgendeine Vermögenssteuer ist, die auch immer wieder diskutiert wird, wo ja viele auch Angst vor haben, weil es einfach dann nicht mehr reicht von den bisherigen Steuern, obwohl sie ja gerade in Deutschland, muss man ja sagen, einkommenssteuermäßig eh schon super hoch sind. Mhm. Also wenn der Weltführer, was Einkommenssteuer angeht. Und ja, ich brauche jetzt nicht noch mehr Steuern. Ich glaube nicht, dass das die Probleme unbedingt löst, aber das ist ein anderes Thema, vielleicht auch an der Stelle. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, Giacomo. Mhm. Und dann, ja, danke ich euch allen fürs Zuhören. Macht es gut. Ich wünsche euch alles Gute und bis in 7 Tagen wieder.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.